Waldröschen oder Die Recherjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramón Díaz de la Escosura. Zweites Kapitel: Das Geheimnis des Bettlers. Folge 4. Nach und nach zog sich einer der Räuber nach dem anderen zum Schlafe zurück. Einige blieben auch gleich in dem offenen Felsenkessel liegen, und es war noch nicht um Mitternacht, als auch der letzte sich in seine Decke hüllte, um die Ruhe zu suchen. Bald schlief alles, und nur der Posten draußen am Berge war munter und lauschte die Nacht hinaus, um die Kameraden vor jedem Un- und Überfall zu bewahren. Da verließ Mariano seine kleine Zelle. Er hatte seine Aufregung kaum zu beherrschen gewusst. Endlich sollte der Schleier gelüftet werden, der seine Vergangenheit bedeckte. Seine Träume sollten nicht Träume, sondern Wirklichkeit gewesen sein. War dies möglich? Seine Pulse gingen unruhig, und er fühlte das schnelle Klopfen seines Herzens, als er sich nach dem Seitengange schlich, in welchem die Zelle des Paters lag. Dieser saß noch beim Lichte über seinen Büchern und war überrascht, als er den Eintretenden erkannte. »Du, Mariano?« fragte er. »Was führt dich zu so ungewöhnlicher Stunde zu mir, mein Sohn?« »Sprich leise, frommer Vater«, bat der Jüngling. »Es darf niemand wissen, was ich dir zu sagen habe.« »So ist es ein Geheimnis?« »Ja. Du sollst zu dem alten Bettler kommen, den wir heute bei uns aufgenommen haben. Er will beichten.« »Zu diesem? Ich sah es ihm an, dass der Engel des Todes bereits die kalte Hand nach ihm ausstreckt. Aber warum tust du dabei so geheimnisvoll? Ist es mir denn hier verboten, die Beichte eines Sterbenden zu hören?« »Nein, aber ich soll bei dieser Beichte zugegen sein, was niemand wissen darf, frommer Vater.« »Du? Warum?« »Weil es sich dabei um meine Herkunft handelt«, bemerkte Mariano mit leuchtenden Augen. Der Pater erhob sich von seinem Sitze und fragte mit der Miene des allergrößten Erstaunens: »Um deine Herkunft? Mein Gott, dann müssen wir allerdings sehr heimlich tun, denn was ich vermute, das bringt mich zu der Überzeugung, dass der Capitano nicht will, dass du erfährst, wer du eigentlich bist. In welcher Zelle befindet sich der Kranke?« »In der letzten. Ich habe sie ihm angewiesen, damit er durch seinen Husten die anderen nicht störe.« »So komm.« Sie schlichen sich im Dunkeln zu dem Bettler, dessen Husten sie bereits von weitem hörten. Der Priester bat Mariano, außen zu warten, und trat zuerst allein zu dem Kranken. Nach einiger Zeit kam er wieder und sagte, dass sie sich eine Zelle nehmen müssten, welche verschlossen sei, weil hier, in diesem offenen Gemache, nichts zu sprechen sei, was nicht im dunklen Gange belauscht werden könne. Sie begaben sich also alle drei in eine der Gefängniszellen, deren Türe den Schall des Gesprächs dämpfte, obgleich sie von innen nicht verschlossen werden konnte. Dort nahm der Bettler auf dem Lager Platz und begann, nachdem sich die beiden anderen in seine Nähe gesetzt hatten. »Mein frommer Vater, ich fühle, dass ich sterben muss und möchte vorher so gern mein Herz von einer Schuld erleichtern, welche bereits über 18 Jahre lang mit mir durchs Leben gegangen ist.« »Dem Reuigen gibt Gott Gnade«, bemerkte der Pater. »Erzähle mir, was dein Herz bedrückt.« »Es sind zwei schwere Sünden, die ich begangen habe, ein Meineid und eine Kindesverwechslung.« »Das sind allerdings zwei sehr schwere Sünden. An wem hast du sie begangen?« »Die erste habe ich an dem Capitano begangen.« »An welchem Capitano? An dem unsrigen?« »Ja. Ihr müsst nämlich wissen, ehrwürdiger Vater, dass ich einst Mitglied der Briganten war.« »Du? Ah, der hiesigen Briganten?« »Ja, der Capitano war mein Hauptmann. Ich war ein armer Schiffer und schaffte zuweilen einige Ellen seidenes Zeug von Frankreich über die Grenze herein. Ich wurde einst ertappt, man konfiszierte mir mein Boot und die Ware und steckte mich ins Gefängnis. Ich aber entfloh, und da ich nun nirgends sicher war, so ging ich unter die Briganten. Meine erste Tat, welche ich verrichten musste, war die Umwechslung eines Kindes. Ein kleiner Schmuggel hatte mein Gewissen nicht beschwert. Diese Tat aber machte mich bange. Ich konnte des Nachts nicht mehr schlafen, und als dann der Capitano gar von mir verlangte, einen Menschen zu töten, so brach ich den Eid der Treue, den ich ihm geleistet hatte, und ging davon.« »Erzähle mir die Geschichte von der Verwechslung des Kindes«, sagte der Pater Dominikaner. »Es war, wie ich bereits bemerkte, meine erste Tat. Der Hauptmann ging, um ganz sicher zu sein, selbst mit. Er führte mich in einen Gasthof der Stadt Barcelona, wo wir einkehrten und über Nacht blieben. Um Mitternacht trat ein Mann zu uns herein, welcher ein Paket auf den Tisch legte. Als er das Tuch auseinanderschlug, enthielt es einen etwa 4 Jahre alten Knaben. Das Tuch roch sehr nach Äther. Und daraus schloss ich, dass man das Kind besinnungslos gemacht hatte. Ich musste diesen Knaben mit einem anderen verwechseln, welcher in einem zweiten Gastzimmer lag und schlief. Das Zimmer war nicht verschlossen, und ich bekam ein Ätherfläschchen mit, um erst die Wärterin und dann auch den Knaben bewusstlos zu machen. Nachdem ich die Kleidung der beiden Kinder verwechselt hatte, kehrte ich mit dem fremden Kinde zurück, welches der Hauptmann dann mit hierher nach der Höhle nahm. Weißt du dies genau? Ja, ich ging ja mit und musste den Knaben tragen. Es ist kein anderer als dieser Jüngling hier. Auch das weißt du genau? Ich möchte es beschwören. Dieser Jüngling glaubt, geträumt zu haben, aber er irrt sich, denn es ist alles Wahrheit gewesen. Als ich die Kleider verwechselte, sah ich auf den Kleidern des fremden Knaben die Grafenkrone mit den beiden Buchstaben S und R. Ich kann mich noch ganz genau besinnen, dass es am 1. Oktober des Jahres 1800 gewesen ist, nämlich in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober. Die Wege des Herrn sind unerforschlich. Aber er führt alles herrlich hinaus, meinte der Pater. Vielleicht bist du das Werkzeug eines göttlichen Ratschlusses gewesen, mein Sohn. Hast du den Mann nicht erkannt, welcher euch den Knaben brachte? Dies zu erfahren, muss uns von der allergrößten Bedeutung sein. Ich kannte ihn nicht, aber seinen Namen habe ich gehört. Wie lautete er? Der Hauptmann vergaß sich einmal und nannte ihn Senor Gasparino. Und beim Abschiede draußen an der Treppe, als sie sich unbeobachtet glaubten, nannte er diesen Namen abermals. Aber die Türe stand offen, und so hörte ich ihn deutlich. Ich würde den Mann sofort wiedererkennen, wenn ich ihn noch einmal zu sehen bekäme. Wie war seine Gestalt? Lang und hager. Er hatte eine schnarrende Stimme und sprach in sehr frommen Worten und Ausdrücken. Also ihr habt den fremden Knaben in fremden Kleidern hierher gebracht. Was wurde dann mit ihm? Er blieb in der Höhle und wurde gut gepflegt. Er sprach immer von seiner Mama, von seinem Papa, von der kleinen Rosita, von dem guten Olimpo und von der guten Elvira. Endlich verbot ihm der Capitano, diese Namen zu nennen. Und dann mag er sie wohl ganz und gar vergessen haben. Nein, fiel Mariano ein, ich habe sie nicht vergessen. Diese beiden letzten Namen waren mir allerdings entfallen, aber jetzt besinne ich mich ihrer genau. Der kleine Olimpo trug mich viel auf seinen Armen. Was er im Schlosse war, das weiß ich nicht. Er hatte ein wunderbares Bärtchen unter der Nase. Die Spitzen dieses Schnurrbärtchens waren fortrasiert und nur gerade unter der Nase hingen ihm 2 lange Haarflocken weit über den Mund herab. Ich litt es deshalb nicht, dass er mich küsste. Die Elvira war seine Frau. Sie war sehr dick und sagte immer, wenn sie etwas behauptete, »Das sagt mein Olimpo auch!« Sie steht so lebhaft vor meinem Gedächtnisse, dass ich sie sofort erkennen würde, wenn ich ihr einmal begegnete. »Das ist wunderbar, mein Sohn«, meinte der Pater. »Nun bin ich allerdings vollständig überzeugt, dass du der Knabe bist, den dieser Mann verwechselt hat. Wir wollen in unserer Erzählung fortfahren«, und sich zu dem Kranken wendend, fragt er ihn, »Wie ist dein wirklicher Name und wo bist du her?« »Ich heiße eigentlich Manuel Santano, wurde hier aber nur Manuel genannt. Ich bin aus Mataro.« »Das wird für uns doch vielleicht von einiger Bedeutung sein. Erzähle jetzt weiter, mein Freund.« Nachdem der Kranke einen erneuten Hustenanfall überwunden hatte, fuhr er fort. »Einige Wochen nach der Umwechslung des Kindes sollte ich einen Reisenden töten. Ich weigerte mich. Der Capitano drang darauf und drohte mir mit der Todesstrafe, wenn ich seine Befehle nicht erfüllen würde. Ich tat, als ob ich gehorchen wollte, und ging. Aber ich bin nicht wiedergekommen.« »Das ist also der Meineid, den du begangen hast?« »Ja, ich hatte geschworen, alle Befehle des Capitano zu erfüllen. Ich habe also meinen Eid gebrochen.« »Mein Sohn, wenn dir nur das dein Gewissen beschwerte, so könntest du ruhig sein. Ich bin hier unter den Briganten, denn diese verlorenen Schafe sollen nicht ohne Trost und Gottes Hilfe sein und werden niemals einen dieser Männer in Schaden bringen. Aber dennoch sage ich dir, dass du ganz recht gehandelt hast, indem du den Reisenden nicht tötetest. Kraft meines Amtes als Diener der Heiligen Kirche entbinde ich dich deines Schwurs und bringe dir Verzeihung dafür, dass du ihn nicht gehalten hast.« »Oh, mein frommer Vater, wie danke ich euch«, meinte der Kranke, »ihr nehmt mir eine große Last vom Herzen. Könnte die andere Sünde mir doch auch noch so vergeben werden, damit ich ruhig sterben kann.« »Lass mich erst deine Erzählung vollständig hören. Als ich von hier floh, ging ich nach Saint-Jean-de-Luz in Frankreich und kam als Matrose auf ein Schiff. Wir fuhren nach den Antillen und von da an diente ich auf verschiedenen amerikanischen Küstenfahrern, bis ich einst in St. Juan de Galao erkrankte. Ich genas und trat in den Dienst eines reichen Mexikaners, der mich mit in die Hauptstadt Mexiko nahm. Bei ihm diente ich viele Jahre, bis er starb. Von da an ist es mir sehr traurig ergangen. Meine kleinen Ersparnisse wurden alle und die Auszehrung ergriff meine Brust. Ich fühlte, dass ich dem Tode nicht entgehen könne. Und da ergriff mich die Sehnsucht nach Vergebung meiner Sünden und ich fühlte das Verlangen, den geraubten Knaben aufzusuchen und ihn um Gnade und Vergebung zu bitten. Ich bettelte mir die Überfahrtsgelder zusammen und kehrte nach Spanien zurück. Die Krankheit hat meinen Körper verheert und niemand kann mich erkennen. So konnte ich es wagen, die Höhle aufzusuchen, um mich nach dem Knaben zu erkundigen. Gott hat es gefügt, dass ich ihn gleich am ersten Tage treffe, und das ist gut. Denn ich weiß nicht, ob ich den morgigen Tag noch erleben werde. Meine Brust ist leer, und der Tod steht keinen Schritt entfernt von mir. Ein fürchterlicher Hustenanfall ergriff den Alten, und eben als derselbe ausgetobt hatte, hörten sie leise Schritte sich der Zelle nähern. Mariano trat sofort in den vorderen dunklen Winkel des Raumes, und der Pater stellte sich so, dass ihn das Licht der Lampe nicht bescheinen konnte. Die Türe wurde geöffnet und der Hauptmann stand vor derselben. »Was geht hier vor?« fragte er. »Tritt nicht ein, Capitano«, bat der Pater. »Du unterbrichst die Beichte dieses sterbenden Mannes.« »Ach so. Warum blieb er nicht in derjenigen Zelle, welche ich ihm durch Mariano anweisen ließ?« »Darf die Beichte eines Sterbenden von Unberufenen gehört werden, Hauptmann? Hier sichert uns die Türe davor, dass wir belauscht werden.« »Ihr seid sehr vorsichtig, frommer Pater. Ich hoffe, dass diese Beichte nichts enthält, was unserer Gesellschaft Schaden bringt.« »Die Beichte eines Bettlers, geh, Capitano, ich glaube, du treibst mit dem Sakramente Scherz.« Der Hauptmann entfernte sich, ohne Mariano bemerkt zu haben. So war eine große Gefahr glücklich vorübergegangen. Der Pater horchte, bis die Schritte des Capitanos vollständig verklungen waren, und sagte dann: »Mein Sohn, du hast eine sehr große Sünde begangen. Du hast dein Kind seinen Eltern geraubt und bist schuld, dass es ein Räuber geworden ist. Diese Sünde ist größer, als du denkst. Aber noch größer ist Gottes Gnade. Er wird dir verzeihen, wenn dir derjenige vergibt, an dem du gesündigt hast.« Der Kranke erhob die Hände und den bittenden Blick zu Mariano. Dieser trat näher und streckte ihm die Hand entgegen. »Manuel Sertano, ich vergebe dir«, sagte er. »Ich ersehe die ganze Größe deines Vergehens, aber auch ich bin ein Sünder, und Gott mag mir so vergeben, wie ich dir vergeben habe.« Der Bettler legte sein Haupt rückwärts, seine eingesunkenen Augen schlossen sich über seine Züge, breitete sich der Ausdruck eines tiefen Friedens. »Oh, wie leicht und wohl es mir wird«, flüsterte er. »Mein Gott, ich danke dir, denn nun kann ich ruhig sterben.« »Ja«, sagte der Pater, »nun entbinde ich dich Kraft meines Amtes nochmals von deinen Sünden. Du hast sie bereut, und sie sind dir vergeben.« »Ich dachte nicht, dass sie mir vergeben würden, denn ich habe das Glück einer jedenfalls sehr vornehmen Familie zerstört. Nun aber soll auch das Notwendige getan werden, um das gut zu machen. Ich sehe, dass ihr Papier und Feder bei euch führt, frommer Vater. Schreibt alles auf, und ich will euch meine Unterschrift geben, um diesen Jüngling als denjenigen anzuerkennen, welcher geraubt wurde.« »Ja, das werden wir tun«, sagte der Pater, indem er die Schreibutensilien hervorzog. »Zwar ist das, was wir von dir erfahren, nicht vollständig, aber Gott wird helfen, dass wir auch noch erfahren, wer jener fremde Mann ist, welcher Signor Gasparino genannt wurde, und diejenigen Leute, denen ihr Kind umgewechselt wurde.« »Der Capitano weiß sicherlich alles«, meinte Mariano. »Ich werde ihn zwingen, es mir zu sagen.« »Um Gott, das tue nicht«, warnte der Pater. »Er wird sich niemals zwingen lassen, sondern dich ganz sicher töten, sobald er sein Geheimnis in Gefahr sieht. Wir müssen ohne falsch sein wie die Tauben, aber auch klug wie die Schlangen, mein Sohn. Die List wird uns viel leichter zum Ziele führen als die Gewalt. Wie hieß das Gasthaus, in welchem die Verwechslung geschah?« »Es war der Gasthof zum großen Mann«, antwortete der Bettler. »Und in welchem Zimmer geschah es?« »Ich holte den Knaben aus dem hintersten Zimmer eine Treppe hoch. Wir aber befanden uns im zweiten Zimmer von der Treppe angerechnet.« »Haben die Fremden von der Verwechslung etwas gemerkt?« »Ich weiß es nicht, denn wir verließen das Haus noch vor Anbruch des Morgens, während man noch schlief.« Jetzt begann der Pater die Anfertigung des wichtigen Dokumentes, welches alles enthielt, was wichtig war. Als er es beendet hatte, wurde es von dem Bettler unterzeichnet, und dann setzte der Dominikaner zur Beglaubigung seine Signatur darunter. »So«, sagte er, Diese Schrift werde ich auf das Sorgfältigste aufbewahren. Denn bei mir ist sie sicherer als an jedem anderen Orte. Wir gehen jetzt. Aber ich werde gleich wieder zurückkehren, um dich zu pflegen und dir in deinen schweren Anfällen beizustehen. Das ist die Pflicht deines Mannes, welcher der Religion angehört. Dies geschah. Mariano kehrte zwar in seine Zelle zurück, aber er fand während der ganzen Nacht keine Ruhe. Was er erfahren hatte, war so unendlich wichtig für ihn und lag gerade in der Hauptsache noch so tief im Geheimnisse verborgen, dass es sein ganzes Nachdenken in Anspruch nahm. Er hatte bisher den Hauptmann als seinen Wohltäter betrachtet. Nun aber hat er ihn als die Ursache eines Verbrechens kennengelernt, welches ihn, den unschuldigen Knaben, aus den Armen liebevoller und vornehmer Eltern gerissen und unter eine Bande geächteter Menschen gebracht hatte. Die Zuneigung für den Capitano verwandelte sich in einem Augenblicke in Hass. Auf ihn fiel der ganze Zorn des jungen Mannes, denn der Bettler war ja nur ein Werkzeug gewesen. Er hatte gehorchen müssen und darum gebüßt. Er stand am Rande des Grabes. Und dies machte auf den weichherzigen Mariano einen solchen Eindruck, dass er dem alten Manne nicht zu zürnen vermochte. Er beschloss, seine Abneigung dem Hauptmanne nicht merken zu lassen. Im Verlangen, sich aber alle Mühe zu geben, das Geheimnis seiner Geburt und Abstammung aufzuklären. Es gab in der Brigantenhülle noch einen, welcher erst spät zur Ruhe kam. Und das war der Hauptmann. Er saß in seiner Zelle, deren Wände von kostbaren Waffen behangen waren. Den Kopf schwer in die Hand gestützt, war er in ein tiefes, grübelndes Nachdenken versunken, aus welchem er zuweilen auffuhr, um einige halblaute Worte zu murmeln. »Dieser Gasparino Cortejo ist ein großer Schurke. Viel schlimmer als der schlechteste Brigant«, murmelte er. »Warum will er diesen Doktor töten lassen? Ich habe eigentlich gar nichts danach zu fragen, aber ich möchte es doch wissen.« »Er zahlt gut. Aber ein Dummkopf ist, wer eine Zitrone nicht so sehr quetscht, dass auch der letzte Safttropfen herauskommt.« Wieder sann er nach. Sein Gedankengang schien ein sehr unruhiger zu sein, wie an dem Spiele seiner Mienen zu ersehen war. Er erhob sich sogar, ging einige Schritte auf und ab und murmelte dann weiter. »Auch die Geschichte mit dem Mariano soll mir noch so manches Sümmchen einbringen. Ich sollte den Jungen töten, aber ich wäre doch ganz ohne Verstand gewesen, wenn ich es getan hätte. Er bleibt mir eine immerwährende Geisel für den Advokaten. Jetzt habe ich den Jungen sogar lieb gewonnen, und es sollte mir leid tun, wenn ich doch noch gezwungen wäre, ihn ganz verschwinden zu lassen. Vielleicht brächte ich das nun gar nicht fertig.« Er schritt abermals eine kleine Weile in dem Raume auf und ab, dann stieß er ein kurzes, höhnisches Lachen aus und trat an die Felswand seines Gemaches. Er drückte an einer Stelle desselben, ein kleines viereckiges Stück des Steins gab nach, und es kam ein Raum zum Vorschein, in welchen der Hauptmann hineinlangte. Er brachte ein sichtlich sehr altes und zusammengelegtes Papier hervor. »Wie sich der Alte weigerte, wie er sich wand und krümmte, als ich diesen Schein von ihm verlangte«, murmelte er vergnügt. »Aber er musste, denn ich hatte ihn in der Hand. Und ich durfte nicht genannt werden, sondern dieser Schurke, dieser Manuel, hatte den Jungen geholt. Und darum war er es, dessen Name niedergeschrieben wurde.« Er schlug das Papier auseinander, trat näher an das Licht der Lampe heran und las: »Ich erkläre hiermit, der Wahrheit gemäß, dass der Fischer Manuel Sertano aus Mataro am 1. Oktober 1800 Pünktchen in dem Gasthof El Hombre Grand in Barcelona auf meine Veranlassung und gegen Bezahlung von 1000 Silberpiastern einen Knaben gegen einen anderen umgetauscht hat. Der umgetauschte Knabe lebt unter dem Namen Mariano unter sicherem Schutz in einer Höhle des Gebirges. Manresa, den 15. November 1800 Pünktchen. Gasparino Cortejo, Notar.« Der Capitano legte das Papier wieder zusammen und verbarg es in das Versteck zurück. Dann strich er sich mit sehr zufriedener Miene den Bart und meinte: »So habe ich den Alten fest in der Hand, und sein Beutel wird bluten müssen. Schade nur, dass er sich so hartnäckig weigert, mir zu sagen, wer die beiden umgetauschten Knaben gewesen sind. Hin, es lässt sich doch ein weniges vermuten. Er ist Geschäftsführer des Grafen Emanuel de Rotriganda, ich werde nachforschen. Der junge Graf soll zurückkehren, oder ist vielleicht gar schon da. Soll ich ihn beobachten lassen? Soll ich die Familienverhältnisse des Grafen ausforschen lassen? Ja, das wäre das sicherste Mittel. Aber durch wen?« Seine nachdenkliche Miene erheiterte sich plötzlich, er stieß ein kurzes Lachen aus und meinte: »Das ist allerdings ein lustiger Gedanke. Soll ich Mariano schicken, um das Nötige zu erfahren? Er ist der Einzige, der dazu fähig ist. Er ist der Einzige unter uns, der sich unter solchen Leuten fehlerlos bewegen kann. Ich habe ihm alles lehren lassen, was ein vornehmer Senior wissen muss. Er reitet wie ein Engel, kann fechten, schießen, schwimmen wie ein Teufel. Er ist stark und tapfer, treu und anhänglich, dabei klug und listig. Ja, ich werde es tun. Der Notar hat ihn nie gesehen. Er wird ihn also nicht erkennen. Er wird gar nicht ahnen, dass dieser junge, liebenswürdige und gewandte Mann der Kneiper ist, den er einst töten lassen wollte. Per Dios, das ist ein wirkliches Abenteuer. Das ist ein Coup, der meinem Kopfe die größte Ehre macht. Er schritt noch einige Zeit in der Zelle auf und ab und trat dann in den Nebenraum, um sich schlafen zu legen. Als er am Morgen kaum erwacht war, trat der Pater Dominikaner bei ihm ein und meldete: »Capitano, der fremde Mann, dessen Beicht ich heute Nacht hörte, ist soeben gestorben.« »Gut, so sind wir ihn los, man werf ihn in die Schlucht.« »Das werde ich nicht zugeben, Capitano. Er ist als ein reuiger Christ gestorben und soll als ein solcher auch begraben werden. Mir gleich, tut, was ihr wollt. Nur lasst mich dabei aus dem Spiele.« »Ist Mariano schon wach?« »Ja, er soll gleich zu mir kommen.« Der Pater entfernte sich, und kurze Zeit später trat Mariano ein. Er grüßte freundlich, und zwar mit der vertrauten Untertänigkeit, welche er sich für den Umgang mit dem Hauptmanne eigen geeignet hatte, und ließ sich nichts von der Gesinnung merken, die zu verbergen er sich vorgenommen hatte. Der Capitano bot ihm einen Sitz an und begann: »Mariano, wie befindet sich dein Rappenhengst?« In den Zügen des Jünglings ward es hell, und in sein Gesicht stieg eine leichte Röte. Es war augenscheinlich, dass die Erwähnung des Pferdes ihm angenehm war. »Er wird kaum zu bändigen sein«, antwortete er. »Er steht nun schon über einen Monat drüben in der Pferdehöhle, und ich habe ihn von den anderen Tieren fortnehmen müssen, weil er sich sonst zu Schanden schlägt.« »So nimm dich heute in Acht, dass es kein Unglück gibt. Wenn ein so edles und mutiges Pferd 4 Wochen lang den Reiter nicht getragen hat, so ist es schwer zu bändigen. Ah, soll ich ausreiten, Capitano?« »Ja. Wohin?« »Weit. Nach Manresa und Schloss Rodriganda.« »Das ist sehr weit, Hauptmann. Du hast viel Zeit zu diesem Ausfluge. Es ist möglich, dass du wochenlang dort verweilen wirst.« Das Gesicht des Jünglings hellte sich immer mehr auf. Der Gedanke, auf eine so lange Zeit von seiner jetzigen düsteren Umgebung erlöst zu sein, war ihm der angenehmste, den er haben konnte. »In einem Auftrage?« fragte er. »In einem sehr schwierigen noch dazu«, antwortete der Capitano. »Ist deine Garderobe imstande?« »Vollständig. Auch die Uniformen?« »Ja. Soll ich mich als Offizier verkleiden?« »Als französischer Offizier. Du bist ja des Französischen vollständig mächtig. Ich werde dir einen Urlaubspass geben, der auf den Husarenleutnant Alfred de Lotreville lautet.« »Und was ist meine Aufgabe, Capitano?« »Du hast auf irgendeine Weise auf Schloss Rodriganda Zutritt zu suchen und dich dabei so zu verhalten, dass man dich veranlasst, eine längere Zeit als Gast zu bleiben. Während dieser Zeit studierst du die Verhältnisse der Bewohnerschaft auf das Sorgfältigste und Speziellste. Ich werde dir darüber einen eingehenden Bericht abverlangen. Du bist klug genug zur Lösung einer solchen Aufgabe. Willst du mir vielleicht einzelne Anhaltspunkte mitteilen, Hauptmann? Es wäre mir das lieb.« »Ich kann dir gar nicht viel sagen, aber da ist besonders ein Notar, ein gewisser Cortejo, welcher der Geschäftsführer des Grafen ist und den du am aufmerksamsten beobachten sollst. Ich möchte gern genau wissen, wie er zu den Mitgliedern der gräflichen Familie steht. Dann ist da der junge Graf Alfonso, der in Mexiko gewesen ist. Sieh einmal zu, wie er sich gegen den Grafen und dessen Geschäftsführer verhält. Es ist mir besonders angelegen, zu wissen, ob er diesem Letzten vielleicht ähnlich sieht. Geh und mach dich fertig. Das Geld, welches du brauchst, werde ich dir mit dem Pass zusammen einhändigen. Du musst fein auftreten und als ein wohlhabender Offizier gelten. Darum wird die Summe nicht unbedeutend sein. Ich werde dafür sorgen, dass du einen tüchtigen Mann als Diener erhältst, den du als Bote verwendest, wenn du mich etwas wissen lassen musst.« Mariano ging. Es war ihm noch niemals ein Auftrag so willkommen gewesen wie der gegenwärtige. Und er hatte ganz das Gefühl, als ob er sich an dem Eingang neuer und wichtiger Ereignisse befinde.